Burnout ist nicht, wie es, glaube ich, immer wieder so ein bisschen kommuniziert wird, so ein Lifestyle-Phänomen mit, ah, ich fühle mich jetzt ein bisschen nicht so gut oder überarbeitet, sondern da geht es wirklich um gravierende Folgeerkrankungen auch.
Es gibt hier eine eindeutige Verantwortung und das ist die Verantwortung der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, hier wirklich Schutzmaßnahmen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinnen zu setzen, damit es eben dann eben nicht zu Erkrankungen und Burnout kommt.
Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
Im Job stehen viele von uns ständig unter Strom. Ein Projekt, das schnell fertig werden muss, permanenter Druck und Stress, kurzfristige Termine, wenig Personal und kaum Ressourcen. So sieht der Arbeitsalltag für viele Beschäftigte in Österreich aus. Hallo und herzlich willkommen bei dieser Folge von Nachgehört Vorgedacht. Ich bin Barbara Kasper aus der ÖGB-Kommunikation.
Zum beruflichen Stress kommen auch noch multiple Krisen, die Teuerung oder auch Kriege, die die Menschen belasten. 4 von 10 Beschäftigten klagen in einer aktuellen Studie über körperliche und geistige Erschöpfung. Viele verspüren Symptome wie Dauermüdigkeit, Konzentrationsstörungen oder auch eine starke Ablehnung gegenüber der eigenen beruflichen Tätigkeit. Hallo, auch von mir, ich bin Peter Leinfellner, ebenfalls aus der ÖGB-Kommunikation. Bevor wir in dieser Folge Stress und Burnout in unserer Arbeitswelt beleuchten, hören wir zuerst, wie gewohnt, ein Zitat nach und denken dann vor, was das für uns bedeutet. Wir haben uns dieses Mal für einen Spruch entschieden, den wir im Netz gefunden haben.
Das beste Mittel gegen Stress hat 4 Buchstaben. Nein.
Wie man Grenzen setzt, welche Berufe besonders von Stress betroffen sind und welche Unterstützung Betriebsräte bieten können, das besprechen wir jetzt mit unseren Gästen und zwar mit Julia Streu. Sie ist Referentin für Gesundheitspolitik im ÖGB. Hallo Julia.
Hallo.
Und bei uns ist auch wieder Johanna Klösch. Sie ist Arbeits- und Organisationspsychologin aus der Arbeiterkammer Wien. Hallo.
Hallo. Julia, ich möchte gern mit dir beginnen und werf dir quasi so zu Beginn eine Aussage hin, die wir wahrscheinlich alle kennen und wahrscheinlich auch selber des Öfteren mal verwenden, nämlich, ich habe jetzt keine Zeit, ich bin im Stress. Und unsere Arbeit wird ja immer schneller, immer dichter, alles ist gedrängter. Warum ist das so? Ist das auch vor 20 Jahren schon so gewesen?
Also was man ihm sagen kann, ist, wir sehen in den letzten Jahrzehnten schon, das ist ja so ein schleichender Prozess, dass tatsächlich eine starke Arbeitsverdichtung auf quasi allen Arbeitsplätzen stattgefunden hat. Es hat viel damit zu tun, dass die Digitalisierung überall Einzug hält, also dadurch wird alles schneller, der Druck wird größer durch Globalisierung. Den Strukturwandel, den wir eben sehen, aber auch Managementformen, die mittlerweile immer stärker und dominanter werden, führen dazu, dass eben genau Druck und Stress am Arbeitsplatz schon erklärt werden.
Wenn dieser Druck oder dieser Stress chronisch wird, also wenn er nicht abreißt, dann spricht man von Burnout. Dann ist Burnout eine reelle Gefahr. Und Burnout heißt ja ausgebrannt sein und es wurde erstmals 1974 von einem amerikanischen Psychotherapeuten beschrieben und damals vor allem als Problem von Menschen, die in Sozialberufen tätig waren. Was genau kennzeichnet denn jetzt Burnout?
Genau, also man muss betonen, Burnout ist eine Folge von chronischem Stress. Also da sind wir jetzt nicht bei dem Punkt, dass eben ein Tag mal anstrengend war oder vielleicht 2 oder 3 Tage oder vielleicht auch mal eine Woche, sondern wo das einfach ein dauerhafter Zustand ist. Und das führt eben dazu, dass Menschen eben diese emotionale Erschöpfung verspüren. Das geht ein bisschen so einher mit einer Kraftlosigkeit, einer gewissen Ohnmacht. Das zeigt sich natürlich bei jedem ein bisschen anders, aber eben so eine gewisse Distanz oder auch gleichgültige Haltung, das sind so Kennzeichen von emotionaler Erschöpfung. Oder also ein weiterer Punkt von Burnout ist eben auch so die Entfremdung, also gerade eine recht negative Einstellung gegenüber der Arbeit und die ganzen emotionalen Zustände, die man eben hat, führen dazu, dass man einfach nicht mehr so gut arbeiten kann. Also die WHO definiert das auch in ihren eigenen Klassifikationen, dem sogenannten ICD-11-Code, als definitiv eine Folge von arbeitsbezogenem chronischem Stress.
Johanna, ich würde da gern einhaken bei einem Punkt, den die Julia angesprochen hat. Also da steckt jetzt offenbar schon mehr dahinter, als nur wenn ich sage, boah, ich habe halt überhaupt keine Lust, ich will heute nicht. Also das ist schon, Burnout ist schon größer.
Es ist auf jeden Fall größer. Erste Warnsignale vielleicht am Arbeitsplatz. Meistens sind es leider oft die Betroffenen selber, die das sehr spät erkennen. Oftmals hört man schon von Kolleginnen und Kollegen, auch von der Familie vielleicht, passt doch ein bisschen auf dich auf, uns fällt auf, bei dir gibt es eine Veränderung. Beispiele hierfür wäre, dass zum Beispiel die Menschen zunehmend zerstreut sind, dass sie Dinge vergessen, auch dass diese Menschen dann oft Probleme haben beim Einschlafen, beim Durchschlafen und auch, dass man aus diesem Grübeleien am Abend vielleicht auch gar nicht mehr rauskommt. Ja, das ist nicht zu verwechseln mit so einem problemorientierten Denken, wo ich wirklich über die Lösung eines Problems nachdenke, sondern es geht ja wirklich um Grübeleien, die mir immer im Kopf rumgehen. Auch eine chronische innere Unruhe spüren die Menschen, auch gar nicht mehr die Möglichkeit, sich zu entspannen. Ja, also diese Menschen gehen in den Urlaub, es ist gar nicht mehr die Möglichkeit da letztlich, dass ich wirklich abschalten kann und mich da wirklich erholen kann. Und das kann letztlich eben auch dazu führen, dass ich dann auch Kontakte vernachlässige, also nicht nur Kunden, Kundinnen, sondern auch wirklich soziale Kontakte, die mir eigentlich helfen. Und das kann letztlich dann auch zu schwerwiegenden weiterführenden Krankheiten führen.
Julia, wir haben vorher gehört, bei Beschäftigten in Sozialberufen wurde Burnout erstmals festgestellt. Welche Berufsgruppen sind es denn heute, die besonders betroffen sind oder ist eh bei allen schon der Stresslevel so groß?
Ganz wichtig ist da schon zu betonen, es kann wirklich alle treffen, wenn man es jetzt betrachtet nach Geschlechtern oder Altersgruppen. Also da haben wir leider nur eine Studie für Österreich aus dem Jahr 2016-17, die sich konkret mit der Frage von Burnout beschäftigt hat, wo man eben sieht, es zieht sich eben quer durch alle durch und es sind schon 19%, die eben so ein Problemstadium zuzuordnen sind, 17%, die in einem Übergangsstadium Richtung Burnout sind und 8%, die einen Burnout hatten. Aber da sieht man schon, wie groß diese Dimension ist und dass es einfach jeden treffen kann. Wenn man so ein bisschen aktuellere Zahlen anschauen, sieht man natürlich schon, dass die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz nicht weniger geworden sind. Also ungefähr 60% aller Erwerbstätigen spüren regelmäßig Belastungsfaktoren auf der psychischen Ebene. Und natürlich ist es schon, dass sozusagen so jene Bereiche, die personenbezogene Dienstleistungen sind, da tendenziell stärkere Belastungen spüren, was man, glaube ich, wenn man sich ein bisschen vorstellt, wie die Arbeit von Pflegerinnen oder Elementarpädagoginnen ist, dass, um jetzt mal einzelne herauszugreifen, das, glaube ich, schon gut vorstellbar ist, dass die nochmal unter besonderem Druck stehen können.
Es kann alle betreffen, hast du gerade gesagt, Julia, und früher haben wir auch schon die Signale gehört. Welche konkreten Schritte können Beschäftigte jetzt ergreifen, wenn sie das Gefühl haben, dass der berufliche Stress für sie zu viel wird?
Also ich glaube, es ist sehr wichtig zu betonen, dass eben Betroffene sich schon unbedingt medizinische Hilfe suchen müssen. Eben als erste Anlaufstelle sind eben Hausärzt oder Hausärztin zu nennen, die eben dann auch unterstützen, welche die richtige Versorgung im Gesundheitssystem ist, wo es dann eben sozusagen um die Auswirkungen geht, wie man das Burnout als betroffene Person behandeln kann. Was aber auch zu betonen ist, ist, ohne den Arbeitgeber in die Pflicht zu nehmen, wird sich nicht viel ändern. Also eben Burnout ist die Folge von arbeitsbedingtem chronischem Stress. Das heißt, es muss sich am Arbeitsplatz was ändern, es muss sich in der Arbeitsorganisation etwas ändern. Und hier ist einfach der Arbeitgeber in die Pflicht zu nehmen. Und Burnout ist nicht, wie es, glaube ich, immer wieder so ein bisschen kommuniziert wird, so ein Lifestyle-Phänomen mit, ich fühle mich jetzt ein bisschen nicht so gut oder überarbeitet, sondern da geht es wirklich um gravierende Folgeerkrankungen auch.
Ich möchte jetzt auch ganz kurz auf den Spruch, den wir zu Beginn genannt haben, zurückkommen. Johanna, da hast du auch den Kopf ganz stark geschüttelt, wie wir gesagt haben. Das beste Mittel gegen Stress hat 4 Buchstaben und das ist Nein. Warum stimmst du dem nicht zu?
Nun, es ist natürlich für Beschäftigte in einem Betrieb jetzt natürlich nicht leicht zu sagen, ich mache eine Tätigkeit nicht. Es wird vielleicht Betriebe geben, wo das auch im Hinblick auf die gute Kultur, die dort herrscht, möglich ist. Wie die Julia schon ausgeführt hat, es gibt hier eine eindeutige Verantwortung und das ist die Verantwortung der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Und es braucht hier immer ein Gleichgewicht zwischen Anforderungen und Ressourcen letztlich am Arbeitsplatz, um eben Stress und letztlich auch dann Burnout möglichst zu vermeiden. Und es kommt immer darauf an, wie ist denn die Arbeit letztlich gestaltet und hier kann der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin auch Einfluss nehmen. Und das wird eben oft unterschätzt und hier gibt es eben auch entsprechende Tools, mit denen das letztlich auch möglich ist. Beispielsweise kann angesetzt werden an den Arbeitsaufgaben und Tätigkeiten beispielsweise, wie ist denn der Handlungsspielraum gestaltet beispielsweise, wie ist der Umgang mit Kundinnen, Kunden gestaltet. Auch an der Arbeitsorganisation kann angesetzt werden, an Arbeitsabläufen, aber natürlich großes Thema natürlich auch Führung und Sozialklima oder auch natürlich die Arbeitsumgebung. Also hier geht es ganz konkret an die Quellen zu gehen, an die Quellen der psychischen Gefahr und hier wirklich Schutzmaßnahmen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinnen zu setzen, damit es eben vorbeugend dann eben nicht zu Erkrankungen und Burnout kommt.
Das Wichtige, um Burnout zu vermeiden, sind psychisch gesunde Arbeitsplätze, die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden müssen.
Das ist das Zentrale. Also uns geht es immer hier um die Prävention, Burnout und psychische Folgeerkrankungen aufgrund von psychischem Stress sind immer mit sehr viel Leid verbunden, aber natürlich auch entsprechend mit Kosten. Dementsprechend muss hier wirklich an der Quelle geschaut werden, woher kommt denn der Stress letztlich. Ja? Und hier muss ich als Arbeitgeberin ansetzen und hier die Arbeitsbedingungen entsprechend verbessern.
Gibt es vielleicht ein Beispiel aus der Praxis, weil du gemeint hast, die Arbeitgeber können aktiv Einfluss nehmen. Gibt es vielleicht ein praktisches Beispiel, dass wir uns das auch besser vorstellen können?
Ja, nehmen wir zum Beispiel Zeitdruck. Ja, das ist in Österreich, also auch wenn man sich das im Vergleich anschaut, ein großes Thema beispielsweise. Und hier müssen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber schauen, woher kommt denn eigentlich der Zeitdruck? Ja, Zeitdruck hat ja viele Facetten. Ja, das kann einerseits sein, ich bin permanent behindert durch zum Beispiel ein Softwareproblem in der Arbeit. Ja, es sind Abläufe nicht geklärt. Ja. Es gibt Doppelrollen, die vielleicht im Betrieb ausgeführt werden oder auch zu wenig Personal. Und je nachdem, wo es hakt, muss der Arbeitgeber entsprechende Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten setzen.
Bei uns ist auch Julia Streu. Sie ist Referentin für Gesundheitspolitik im ÖGB. Julia, wenn ich jetzt in den Betrieb reinschaue, im besten Fall gibt es einen Betriebsrat. Inwiefern können jetzt Betriebsräte bzw. auch die Gewerkschaften beitragen, ein gesundes Arbeitsumfeld zu fördern und den Stress für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu minimieren?
Die Verantwortung liegt beim Arbeitgeber. Das heißt, Betriebsrat oder auch Gewerkschaften können eben bei gewissen Dingen sehr wohl unterstützen. Dafür gibt es auch unterschiedlichste Möglichkeiten. Aber sozusagen so die Verantwortung liegt beim Arbeitgeber. Das heißt, man kann unterschiedliche Betriebsvereinbarungen zum Beispiel abschließen, die sich eben damit beschäftigen, dass die Arbeitsbedingungen besser werden, eben weniger psychischen Stress verursachen, die eben zum Beispiel bei der betrieblichen Arbeitszeit Verbesserungen führen. Also da gibt es eine riesige Bandbreite. Dem können sich halt Betriebsräte annehmen und da unterstützt die Gewerkschaft auch gerne.
Dann finde ich es aber schon ein bisschen niederschmetternd, wenn ich einerseits höre, dass psychisch gesund gestaltete Arbeitsbedingungen und auch Unternehmen sehr wichtig sind. Auf der anderen Seite habe ich hier eine Zahl, dass 62% von befragten Betrieben in einer Umfrage sagen, dass sie keinen Maßnahmenplan zur Vermeidung von arbeitsbedingtem Stress haben. Gibt es jetzt hier keine rechtlichen Verpflichtungen für die Arbeitgeber in Bezug auf den Schutz der psychischen Gesundheit ihrer Belegschaft?
Ja, genau. Also hier ist eben die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers hervorzuheben. Das bedeutet eben auch, um diesen Begriff zu konkretisieren, dass eben die Gesundheit und die Sicherheit der ArbeitnehmerInnen bei der Arbeit nicht gefährdet ist, sondern eben für menschengerechte Arbeitsbedingungen sichergestellt werden. Und hier, auch wenn man eben gerade bei Sicherheit zuerst an physisches denkt, wie sie bei Arbeitsunfällen passieren können, gilt es natürlich eben auch für die psychische Gesundheit. Also eben das Ausschalten auch von psychischen Gefahren am Arbeitsplatz.
Einfach zu sagen, wir haben keinen Maßnahmenplan, ist eigentlich nicht okay.
Nein.
Johanna, du hast vorher gesagt, man muss, um Burnout verhindern zu können, auch auf die Quellen schauen. Gibt es jetzt auch präventive Maßnahmen, die man als Unternehmen setzen kann oder muss, um den Stress langfristig zu reduzieren oder damit es halt gar nicht dazu kommt?
Das wird eben, wie die Julia schon gesagt hat, dann auf die konkrete Arbeitsplatzevaluierung psychischer Belastungen ankommen, was da letztlich die Ergebnisse sind, welche Gefahren sich da herausgestellt haben. Dementsprechend richten sich auch die Maßnahmen letztlich immer nach den konkreten psychischen Gefahren, die im Betrieb vorliegen. Beispielsweise, wie schon gesagt, wenn eine dünne Personaldecke vorliegt, dann ist hier anzusetzen. Ist eine schwer bewältigbare Arbeitsmenge vorliegend, dann ist an dieser Quelle anzusetzen. Auch im Hinblick auf fehlende Rückmeldung, mangelnde Wertschätzung sind auch alles große Themen, die wir haben. Also wir sind hier immer gefordert, beziehungsweise Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sind hier immer gefordert, an die Quelle zu gehen einer psychischen Gefahr und dann auch für alle Betroffenen wirksame Maßnahmen zu setzen. Und das haben wir ganz konkret auch im Arbeitnehmerinnenschutzgesetz geregelt. Das ist oft auch viel zu wenig bekannt, meiner Ansicht nach.
Jetzt ist Stress und Burnout natürlich für die Betroffenen am belastendsten, aber auch aus einem anderen Blickwinkel, nämlich aus dem des Gesundheitssystems, wäre es ja auch sinnvoll, Burnout einfach zu verhindern, oder?
Definitiv. Der Arbeitnehmerinnenschutz bzw. die Gestaltung von sicherer und gesunder Arbeit ist im Prinzip ein Win-Win-Effekt für Arbeitnehmerinnen und für Arbeitgeberinnen, aber natürlich auch entsprechend für das Gesundheitssystem. Für den Betrieb auf der einen Seite entstehen weniger Kosten durch beispielsweise weniger Krankenstände, die Fluktuation nimmt ab, die Produktivität nimmt zu. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden hier gesunde Arbeitsbedingungen geschaffen. Und das ist eigentlich das Zentrale. Also die Gesundheit muss meiner Ansicht nach immer hier im Zentrum stehen. Aber nicht zuletzt betrifft es natürlich auch die Gesellschaft. Also Burnout-Krankenstände sind ja Krankenstände, die sehr lange dauern zum Teil. Oftmals sind Betroffene auch nie wieder so einsatzfähig, wie sie vorher waren. Und das hat natürlich auch Folgen. Und es gibt hier auch eine mittlerweile leider auch schon ältere Studie, die eben sagt, dass hier, gerade wenn wir uns die Kosten für nicht notwendige Krankenstände anschauen, dass hier Einsparungen zwischen 2,1 Milliarden Euro und 10,6 Milliarden Euro möglich wären.
Wenn ich die Diagnose Burnout jetzt bekomme, und du hast ja schon gesagt, viele sind davon im Krankenstand, viele auch über längere Zeit, wie gehe ich da damit um? Muss ich das dem Arbeitgeber sagen? Wie verhalte ich mich da am besten?
Also natürlich muss ich der Arbeitgeberin, dem Arbeitgeber nicht sagen, warum ich jetzt im Krankenstand bin. Auf der anderen Seite kann man sagen, das hängt natürlich maßgeblich auch von der Betriebskultur ab. Es wird Betriebe geben, wo es einen offenen Umgang gibt, aber grundsätzlich gibt es da natürlich überhaupt keine Verpflichtung. Tatsache ist aber, dass wenn ich aus einem Burnout nach einem Krankenstand zurückkomme und ich treffe auf die gleichen Arbeitsbedingungen, dass ich dann wieder sehr schnell gefangen sein werde in dieser Burnout-Spirale. Also auch hier, es ist hier ganz konkret, wie wir schon gesagt haben, an den Arbeitsbedingungen anzusetzen, damit es gar nicht so weit kommt. Ja, wie gesagt, wir haben Leid und Kosten damit verbunden und das soll eben mittels eben Arbeitnehmerinnenschutz und entsprechenden Prävention vermieden werden.
Julia, wir haben vorher gehört, dass Betriebsräte Betroffene oft unterstützen können. Aber wenn ich jetzt von der anderen Seite betrachte, wie schaut es eigentlich mit den Betriebsräten aus? Sind die auch eine Gruppe, die besonders gefährdet ist?
Allein von der Rolle kann man da schon sagen, dass da eine gewisse Gefahr auch für Betriebsräte da ist. Eben die Erwartungen von den Beschäftigten, für die sie sich einsetzen, das ist ja gut so, aber mitunter halt eben dann umgekehrt Verhandlungsdruck von der Geschäftsleitung. Also von dem her ist das, glaube ich, schon immer wieder etwas, wo, glaube ich, auch Betriebsräte, wo man sie auffordern muss, auch darauf zu achten, sozusagen so, wo stehen sie und gegebenenfalls auch Maßnahmen setzen. Ein Punkt, den man da vielleicht auch noch erwähnen kann, um da auch einfach mehr Wissen, Sensibilität, sowohl für sich, aber auch für seine Beschäftigten aufzubauen, sind eben Bildungsangebote von unserem VÖGB, die regelmäßig Schulungen zu Burnout machen.
Wir haben jetzt schon gehört, wenn ich wieder zurückkomme nach meinem Burnout, dann muss ich was ändern. Wie kann sich jetzt dieser Weg zurück in den Arbeitsalltag gestalten?
Eine Möglichkeit, die in unserem Sozialsystem hier geschaffen wurde vor einigen Jahren, ist die sogenannte Wiedereingliederung. Das ist eben, also ist jetzt nicht nur für Burnout, sondern für alle langen Krankenstände, die länger als 6 Wochen gedauert haben, ist das eine Möglichkeit, weil man sagt, okay, offensichtlich eine sehr schwere Erkrankung und deshalb soll man quasi wieder langsam zurück in den Arbeitsprozess kommen, wo man eben mit einer verminderten Arbeitszeit in den Betrieb wieder einstiegt, auch gegebenenfalls Adaptionen am Arbeitsplatz vornimmt, je nachdem. Das ist da eben eine Möglichkeit und es gibt auch Wiedereingliederungsgeld, um eben zu verhindern, dass es da einen gravierenden Einkommensverlust gibt.
Die nächste Frage geht wieder an dich, Johanna. Johanna Klösch, Arbeits- und Organisationspsychologin aus der Arbeiterkammer Wien. Wir haben schon gehört, einige Wege, wie man entgegensteuern kann. Was ist jetzt aber zum Beispiel Quiet Quitting, Dienst nach Vorschrift oder eine generelle Arbeitszeitverkürzung? Könnte man so einiges im Vorfeld schon für uns alle abfangen, sage ich jetzt einmal?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also gerade junge Menschen sehen das ja heute ein Stück weit auch anders. Also junge Menschen legen heute viel mehr Wert auf eine gute Work-Life-Balance und auch so der Lebenssinn wird es nicht mehr ausschließlich in der Arbeit gesucht. Also jungen Menschen ist heute viel wichtiger, dass die Arbeitszeiten auch Raum lassen für persönliche Interessen, für Familie, für Freunde, für Hobbys etc. Und meiner Ansicht nach ist das eine sehr erfreuliche Entwicklung. zudem wird auch so dieser überdurchschnittlich berufliche Einsatz jetzt nicht mehr als Erfolgs- und Glücksgarant quasi gesehen, sondern vielmehr in Frage gestellt. Also diese Trennung zwischen Arbeitsleben und Berufsleben ist heute für junge Menschen viel selbstverständlicher. Und weil du vorher das Quiet Quitting angesprochen hast, das ist ein großes Thema. Da geht's ja nicht darum, dass diese Menschen nichts mehr arbeiten, sondern es geht einfach darum, dass ich meine Work-Life-Balance einigermaßen schütze ein Stück weit. Und gerade wenn wir uns heute auch anschauen im Hinblick auf den Fachkräftemangel, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber werden sich da auch ein Stück auf das überlegen müssen und auch letztlich Arbeitsbedingungen oder Auszeiten anbieten müssen, die eben auch die Attraktivität erhöhen. Aber natürlich auch ein Schlüsselfaktor sind eben um letztlich ein bisschen hintanzuhalten. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, Arbeitszeitverkürzung, ganz ein großes Thema. Wesentlich ist aber bei der Arbeitszeitverkürzung schon zu sagen, dass es dadurch zu keiner höheren Arbeitsintensität kommen kann in dieser Zeit, ja, weil sonst bin ich erst recht wieder in einer Burnout-Spirale drinnen. Und wesentlich ist natürlich auch, wir müssen alle leben, dass es hier einen entsprechenden Lohnausgleich gibt.
Abschließend möchte ich noch einmal zurückkommen auf Burnout als psychische Erkrankung und da fordert die Gewerkschaft ja, dass Burnout als Berufskrankheit anerkannt wird. Warum wird das gefordert? Also die Frage an euch beide.
Die Berufskrankheitenliste und vielleicht nochmal kurz zur Erklärung definiert neben der Generalklausel eben, welche Erkrankungen durch die Arbeit verursacht werden und damit halt quasi in den Zuständigkeitsbereich der Unfallversicherung fallen und nicht in der Krankenversicherung, was mitunter Unterschiede macht in Rentenansprüche bei gewissen Leistungen oder im Reha-Bereich. Und diese Berufskrankheitenliste, wenn man sich die ein bisschen anschaut, dann entspricht die eigentlich grob sozusagen so vor allem einer Industriearbeitswelt des letzten Jahrhunderts. Gerade so psychische Erkrankungen finden sich überhaupt nicht wieder und da braucht es einfach ganz, ganz dringend eine Veränderung und eine Erweiterung unserer aktuellen Liste.
Wir sehen das auch so und darüber hinaus, und da stimmen wir eben auch überein, ist es natürlich, wie wir das schon einige Male jetzt ausgeführt haben, dass es um die Gestaltung von gesunder und sicherer Arbeit geht. Und auch da gibt es noch Handlungsbedarf. Wir haben gesehen, dass ganz viele Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen hier keine Schutzmaßnahmen setzen. Aus dem Grund ist für uns klar, dass es hier eben auch noch Regelungsbedarf gibt. Also ich glaube, dass vielen Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen in der Praxis nicht ganz klar ist, auch wie diese Evaluierung psychischer Belastung praktisch durchzuführen ist. Das heißt, wir fordern eben da wirklich auch eine Durchführungsverordnung, um wirklich klar festzulegen, was ist da überhaupt zu machen? Welche Prozessstandards gibt es da überhaupt? Dass das wirklich wirksam sein kann? Oder welche Personen sollen das durchführen? Und wenn wir hier schon bei den Personen beispielsweise sind, es gibt ja auch Expertinnen und Experten für psychische Belastungen am Arbeitsplatz. Die sind auch heute schon im Arbeitnehmerinnenschutzgesetz hervorgehoben. Das sind die Arbeits- und Organisationspsychologinnen und Psychologen. Und das sind Personen, die jetzt nicht sich mit jemandem zusammensetzen und sozusagen über die Probleme reden, sondern der Patient ist ja quasi der Arbeitsplatz. Das heißt, das sind Experten, Expertinnen, die Arbeitsbedingungen so anpassen, dass man auch wirklich gut und sicher bis zur Pension kommen kann.
Die Gesundheit ist unser oberstes Gut und es gibt noch einiges zu tun, um die Gesundheit am Arbeitsplatz noch zu erhalten, wie wir gehört haben. Danke vorerst an euch beide. Bevor wir euch jetzt gehen lassen, setzen wir euch noch einem kleinen Stress aus. Es kommt nämlich unser ÖGB-Quiz. Wir beamen uns jetzt zurück ins Jahr 1896. Damals hat der erste gesamtösterreichische Gewerkschaftskongress stattgefunden. Und zwar zu einem ganz besonderen Zeitpunkt, nämlich zu Weihnachten. Meine Frage, unsere Frage, warum zu Weihnachten? Es wurden keine Geschenke ausgetauscht, das kann ich schon verraten.
Das wäre so mein erster Impuls gewesen, dass es natürlich auch naheliegend ist, ja.
Weil da am ersten alle frei hatten.
Das war der Jackpot, würde ich sagen.
Genau. Also gut, heute wird nicht lange herumgeraten, da wird die Antwort gleich gewusst, ist total in Ordnung. Der Grund ist recht simpel. Über die Weihnachtsfeiertage, da hatten die meisten Beschäftigten frei und somit auch die Kongressteilnehmerinnen und Teilnehmer. Damals hat es ja weder Freistellungen für Betriebsräte gegeben, noch gab es Urlaubsanspruch. Besprochen auf diesem ersten gesamtösterreichischen Gewerkschaftskongress wurden übrigens Fortschritte der Sozialgesetzgebung, Probleme der Hausindustrie oder auch die Arbeitsvermittlung als kommunale Einrichtung. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns gewesen seid. Danke an dich, Julia Streu.
Danke für die Einladung.
Und auch danke an dich, Johanna Krisch.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Das war Nachgehört, Vorgedacht, ein ÖGB-Podcast. Über welche Apps oder Internetseiten ihr uns auch hört, bitte auf Abonnieren oder Folgen klicken. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen und Empfehlungen im Freundeskreis. Den ÖGB findet ihr selbstverständlich auch auf Facebook, Instagram, Twitter und TikTok. Auch diese Links in den Shownotes. Wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das online rasch und bequem erledigen. Alle Infos auf oegb.at. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge, wenn wieder nachgehört
und mit unseren Gästen vorgedacht wird.